When was the last time you connected with your long-distance best friend, your mentor, your college roommate? With Minted, turning your iPhone photo into a Christmas or holiday card has never looked better. Simply choose a card design from an independent artist, customize the color, shape, and greeting, and Minted will address your envelopes for free. Use code PODCAST for 20% off your holiday card order.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Manchmal dachte Gianni über die Gemeinsamkeiten seiner zwei Welten nach. Im Grunde genommen waren beides Inseln. Sizilien, eingegrenzt vom Meer, West-Berlin umschlossen von einer Mauer. Lumari e amaro, das Meer ist bitter, sagte man auf Sizilien. Wie eigenartig, ausgerechnet die Bewohner einer Insel, die 1152 Kilometer Küsten hat, stehen dem Meer mit Argwohn gegenüber. Wahrscheinlich war alles, was im Laufe der Jahrtausende vom Meer kam, eine Bedrohung bedeutete. Besatzer, Stürme und Piraten. Allerdings, dachte Gianni, gedieh auf Inseln auch die Kultur besonders gut. Zwar gab es West-Berlin noch nicht allzu lang, aber im Grunde genommen war das Inselgefühl hier das gleiche.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Und heute nicht nur saukomisch, sondern auf eine bezaubernde Art auch dramatisch und romantisch und zu Herzen gehend. Hallo, hier ist die Familienpackung mit dem mittwöchlichen Deep Talk. Mein Name ist Hajo Schumacher, Journalist. Mir nebenan sitzt meine bezaubernde Gattin Suse Schumacher. Und du verrätst uns, was für eine tolle Gästin wir heute haben.
Ja, ich freue mich auch total, dass Patricia Di Stefano bei uns ist. Und dazu muss man sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil unsere beiden Jüngsten miteinander die Schulbank gedrückt haben und auch befreundet sind. Und wir haben etwas Gemeinsames, weil wir haben im letzten Jahr beide an einem Buch geschrieben. Bei dir war es das erste, bei mir schon das zweite. Und du bist Buchcovergestalterin und du hast eine Geschichte mitgebracht, die deine Geschichte ist oder die Familie, deine Familiengeschichte. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Susa, hallo Hajo. Ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein.
Du bist, glaube ich, die erste Fast-Milliardärin, der ich gegenüber sitze. Auf eigentlich Milliardärin folgt ja immer eine Lüge auf eigentlich. Ne? Weil, um die Geschichte mal in Kurzform zu bringen, dein Vater ist ein klassischer Gastarbeiter gewesen, so hieß das früher, aus Italien, aus Sizilien. Und er hat tatsächlich als Pizzabäcker die Tiefkühlpizza erfunden, richtig?
Ja, genau so kann man das formulieren.
Hat sie sich aber nicht patentieren lassen? Das heißt, die Milliarden machen jetzt andere. Die Tiefkühlpizza ist Grundnahrungsmittel weltweit. Und bei jeder Pizza, die du irgendwo im Supermarkt oder sonst wo siehst, durchfährt dich dann noch so ein Stich und denkt, Mann, Fatti.
Also manche fragen mich, ob ich denn überhaupt selber auch Tiefkühlpizza esse. Und ich sage immer voller Begeisterung, ja, tue ich. Gehört zur Geschichte dazu. Also man muss dazu sagen, die Tiefkühlpizza selber in USA haben sie in den 50er Jahren schon mal einen Startversuch damit. Dann gab es Romano Freddi in Mantua, der also auch die Tiefkühlpizza nach meinem Vater allerdings erfunden hat und an Dr. Oetker vertrieben hat. Aber mein Vater war tatsächlich der Erste, der diese ganz besondere Art der Tiefkühlpizza machte, nämlich der hat die Pizzaböden vorgebacken und belegt. Und das kam eigentlich so, weil der vorweg die Böden an seine Restaurants liefern wollte hier in Berlin, weil er eigentlich gar keine Pizzeria machen wollte, sondern die richtig gute italienische Küche vermitteln wollte an die Deutschen. Und natürlich wurde Pizza immer sehr gefragt.
Klar.
Und also hat er sich was überlegt, hat eine kleine Bäckerei gemietet in Berlin-Zehlendorf und hat dort 1000 Stück im Monat händisch vorbereitet für seine Restaurants. Dann kam es aber so, dass die so erfolgreich waren, dass selbst er die gefrorenen Pizzaböden nach Italien geliefert hat, was ungefähr so ist wie Eulen nach Athen tragen.
Ja, genau.
Wenn man weiß, wie die Italiener dieses Kulturheiligtum Pizza behandeln, dann ist das wirklich eine große Ehre.
Absolut.
Dann kam es zu einem Pitch irgendwann in Anfang der 70er. Dr. Oetker interessierte sich dafür und dann produzierte mein Vater hier in Berlin in Altmoabit, dem ehemaligen Bolle-Gelände, tatsächlich richtig industriell die Tiefkühlpizza. Ja.
Ja. Wie fühlt sich das an, dieses, boah, fast wäre ich steinreich?
Ja, das fühlt sich, also mittlerweile habe ich gelernt, damit umzugehen, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich, also mein Vater war alles, aber kein Geschäftsmann. Er war unglaublich erfindungsreich und war poetisch veranlagt und hat also ganz tolle Sachen gemacht in seinem Leben, aber er war eben kein Geschäftsmann. Und dieses fast ist halt tatsächlich passiert, dass er die Fabrik verkaufen musste, weil es finanziell wirklich nicht besonders gut ging. Und da kam dann Ernst Freiberger ins Spiel, der ihm die Fabrik abgekauft hat. Und der hat, wie ziemlich viele Leute wissen, ein Milliarden-Imperium daraus gemacht.
Aber du hast es, also sagen wir mal so, du hast es verarbeitet.
Du kannst
dir das jetzt mit einer gewissen Distanz angucken.
Ja, ich bin natürlich wahnsinnig stolz auf meinen Vater. Was ich nicht verarbeitet habe, ehrlich gesagt, was auch ein Grund dafür ist, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ist, dass er nirgendwo auftaucht in der Geschichte.
Ja.
Das heißt, wenn man ihn googelt, auf Wikipedia wird, glaube ich, irgendein Mafioso namens Giovanni Di Stefano erwähnt. Und es wird, es gibt, glaube ich, noch einen Anwalt oder sowas, aber mein Vater taucht da einfach nicht auf.
Kleiner Profitipp, das kannst du selber machen. Ein Wikipedia-Eintrag kann jeder oder jede.
Ja, das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Man braucht also tatsächlich irgendwelche Nachweise, da meine Mutter aber damals alles vernichtet hat.
Okay.
Genau. Und ich habe jetzt sicherlich, gibt es noch irgendwelche Pressenachweise und so. Die das werde ich auch irgendwann in Angriff nehmen. Aber ich dachte, ich lege erstmal mit dem Buch vor. Es schien mir einfacher als ein Wikipedia-Eintrag.
Aber wie, also klar, das ist eine sehr tolle Geschichte, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich dann hinsetzt und auch wirklich ein Buch schreibt. Also wo war da der Punkt? Bist du auch, ich meine, wir sind so fast gleichaltrig, ne? Bist du auch irgendwann auf die Idee gekommen, du musst dich mal mit deinen Ahnen beschäftigen oder wie kam das?
Also bei unserer Familiengeschichte war es ja schon so, die ist einfach omnipräsent bei uns, weil der frühe Tod von meinem Vater, also ich war 12, mein Bruder 7, der ist halt mit 38 Jahren schon verstorben, dadurch, das schwebte immer so in unserer Familie mit rum und bedrückte uns auch irgendwie so ein bisschen. Meine Söhne haben mir immer gesagt, ich habe 3 Söhne, und meine 3 Söhne haben mir immer gesagt, Mensch, wir wollen so gerne mal die Geschichte vom Nonno hören, also von ihrem Großvater. Und ich habe immer gesagt, oh, schon wieder diese Tiefkühlpizza-Geschichte. Und dann dachte ich, okay, also ich müsste jetzt vielleicht mal eine Chronik schreiben darüber und das alles auflisten. Mhm. Und beim Schreiben fiel mir auf, das kann man nicht in Form einer Chronik schreiben, das ist viel zu emotional. Mhm. Also habe ich angefangen, die einzelnen Anekdoten, die ich so noch wusste, aufzuschreiben. Und dann merkte ich, oh, da wird ein Buch draus. Mhm. Und als ich die ersten 90 Seiten und mein Konzept hatte, dachte ich, okay, jetzt bräuchte ich eigentlich eine Lektorin. Dann habe ich beim Aufbauverlag angerufen. Ich kannte die von der Covergestaltung und die Frau Dr. Neumann, die damals noch die Leitung gemacht hat, meinte, naja, sie würde sich das mal angucken und dann schaut sie, welche Lektorin sie mir empfehlen kann. Und dann meldete sie sich irgendwie 2-3 Wochen nicht und ich war schon völlig so, oh, wie peinlich. Aber nach 3 Wochen hat sie mich dann in den Verlag eingeladen und hat gesagt, Überraschung, hier ist der Vertrag. Ihr Buch wird Spitzentitel im Frühjahrsprogramm.
Wow.
Und dann habe ich gesagt, das kann leider nicht sein, weil ich habe ja noch gar kein Buch. Und daraufhin sagte sie halt, na gut, dann einfach so weiterschreiben, das wird schon. Ja, und so ist es dann.
Aber ein Traum für viele Menschen, die mal einen Roman schreiben wollen. Ja, man reicht so ein paar Trümmerstücke ein und sagt, hey, 3 Wochen später Spitzentitel.
Ja, allerdings Hammer. Auch ein ziemlicher Druck, ehrlich gesagt.
Ja, das kennen wir alle. Ich muss mal ganz kurz als bekennender Feminist eine Frage stellen. Du bist Buchcover Gestalterin. Das ist ja nicht Romanautorin. Hast du an dir gezweifelt, so von wegen, kann ich das oder so?
Auf jeden Fall. Also wer würde das nicht tun? Das war, wie
Männer.
Gesagt, ich.
Ja. Die Männer würden sagen, ja, kein Problem, wo steht das Klavier? Morgen fertig.
Okay, ich habe Und ich kenne es sehr gezweifelt.
Ich frage deswegen, weil ich kenne das von Suse. Ja. Diese Selbstzweifel, sich das als Frau zu erlauben, diesen Gedanken, ich kann das und ich mache das und es ist super. Das ist nicht selbstverständlich. Also, wie gesagt, das ist meine Erfahrung.
Absolut.
Und ich habe dann heiden Respekt vor, weil das ja auch so ein Rollenwechsel ist. Wenn du Cover gestaltest, klar, ist auch eine Kunst, gar keine Frage, aber es ist halt was ganz anderes.
Ja.
Es ist einfach was ganz anderes, als da mal so 400 Seiten wegzupinseln.
Definitiv. Also das war echt ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich schon immer gerne geschrieben. Also Schreiben war von klein auf. Ich weiß noch, dass ich, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, da konnte ich gerade schreiben. Da habe ich ein Epos verfasst. Da war das erste Kapitel hieß das Epos hieß Das Leben und das erste Kapitel ging um die Bauarbeiter, die bei uns vor der Tür arbeiteten und ich hatte also sehr sozialkritisch da meine Gedanken zusammengefasst, habe das Ganze meiner Mutter gezeigt und die sagte, um Gottes Willen, was hast du denn da geschrieben? Sagte, schreib was über Blumen, Schmetterlinge, Freundschaften, sowas, was du gut kennst. Das hat mich so blockiert, dass ich den nächsten Anlauf erst 50 Jahre später gemacht habe.
Aber dann richtig.
Du hast es ja nicht nur aufgeschrieben, sondern du hast ja auch das Cover gestaltet, was ein wunderschönes Cover ist, wo man eigentlich sofort zugreifen möchte, alleine schon wegen diesem Liebespaar. Und dieses Liebespaar ist ja in Anlehnung, es sind ja deine Eltern.
Genau.
Wie haben die sich denn überhaupt kennengelernt? Weil das muss ja dann so in den Ende 50er Jahre oder sowas gewesen sein, wo man ja eigentlich in Italien immer noch so diese Machos hatte. Und
ja, also mein Vater kam Anfang der 60er Jahre aus Sizilien her. Der sollte eigentlich Priester werden als zweitjüngster Sohn einer sehr armen Bauernfamilie. Und der ist einfach geflohen aus diesem Priesterseminar, hat noch die Pacht mitgenommen von meinen Großeltern, um irgendwie die Zugfahrt bezahlen zu können und ist dann ins gelobte Land nach Deutschland.
Man muss ganz kurz sagen, Priesterseminar war gerade bei armen Familien so eine Möglichkeit, Jungs unterzubringen.
Genau, nicht nur unterzubringen, sondern das war halt auch von hohem Ansehen.
So.
Also jemand, der einen Priester in der Familie hatte, der war halt gerettet. Also zum einen war mein Vater immer sehr gut in der Schule und auch sehr neugierig und auch sehr interessiert an allem, so dass sie ihm die Möglichkeit geben wollten, eine gute Ausbildung zu machen. Und das hat er natürlich dann mit etwas Zweifel angenommen, aber er merkte schon die ganze Zeit, so richtig. Ja, und dann kamen halt Renate und Michael, Deutsche, die am Strand waren und ihm von Deutschland erzählt haben. Und dann ist er geflohen. Hat
Renate
dann
und Michael, man kann es sich echt nicht ausdenken.
Genau. Und dann ist er irgendwann in Berlin gelandet, also über Köln und München ist er dann in Berlin gelandet und hat dann hier erst gekellnert und war dann nach 2 Jahren irgendwann ziemlich gefrustet, weil es irgendwie keine Besserung in Sicht war. Er wollte hier eigentlich Medizin studieren, allerdings ohne Deutsch zu können, ist ein bisschen schwierig. Und dann wurde er von einem Freund mitgenommen ins Big Apple. Also die Altberliner kennen sicherlich noch das Big Apple. Das
Rolf ist Eden.
Ja, natürlich.
Ja.
Und das war damals so die Disco in West-Berlin. Genau, die Disco. Und dort hat er tatsächlich meine Mutter kennengelernt. Also erspäht und er wusste sofort, die will ich heiraten.
So eine ähnliche Geschichte kenne ich auch, ja.
Auch vom Big Apple? Ach so.
Nee, nicht vom Big Apple, das war eine Fotografenparty, aber egal, das nur am Rande, es gibt diese Momente. Ja, also okay, erstes Klischee, am Strand Touristen getroffen, gelobtes Land, zweites Klischee, du gehst in Berlin ins Big Apple und triffst die Frau deines Lebens.
So ist es.
Und sie war Deutsche.
Sie ist Deutsche, meine Mutter lebt tatsächlich noch, freut sich Gott sei Dank bester Gesundheit.
Ja.
Und ja, also es ist natürlich, damals muss man sehen, die Italiener waren damals wirklich Gastarbeiter, nicht so wie heute. Heute ist ja Italien schick.
Total.
Aber damals war Italien nicht schick. Damals hat man die genauso misstrauisch beäugt wie heute unsere zugereisten Migranten. Das heißt,
man nannte sie, glaube ich, auch relativ respektlos, so Kanacken oder
Spaghettifresser,
ja, sowas.
Genau.
Ne? Das war normal.
Ja, das war normal und wir als Kinder von den Spaghettifressern haben das tatsächlich auch in der Schule zu hören bekommen. Also wir waren definitiv auch davon mit betroffen. Also es hat uns jetzt nicht unglaublich belastet, aber es war schon so, dass man jetzt nicht gerne damit hausieren ging, dass man einen italienischen Vater hatte.
Und warum hat deine Mutter sich in einen Italiener verliebt?
Weil er eigentlich unglaublich charmant war.
Naja, aber eigentlich gehörte sich das ja nicht für ein anständiges deutsches Mädchen. Ne? Bring mir keinen Spaghettifresser nach Hause, also, haben bestimmt die Eltern gesagt.
Ja,
vermute ich jetzt mal.
Also meine Großeltern deutscherseits waren unglaublich liberal eingestellt. Mhm. Also die haben ihn tatsächlich sehr, sehr offen aufgenommen. Mir hat neulich jemand gesagt, Mensch, vielleicht liegt das daran, dass die selber ja Flüchtlinge waren, mhm, also aus Danzig kamen im Flüchtlingstreck. Und das ist natürlich eine sehr spannende Sache, wo ich beim Schreiben nicht dran gedacht habe. Aber das mag wohl durchaus sein, dass die deswegen eben sehr liberal eingestellt waren. Ja.
Jetzt kommt dieser schneidige Italiener da in diesen deutschen Haushalt. Und wo war dann du hast eben noch gesagt, er hat in der Gastronomie gearbeitet, aber wo war da der Punkt, dass er gesagt hat, jetzt mache ich das Essen selber oder jetzt bringe ich italienisches Essen nach Berlin?
Also das war natürlich schon sein Ehrgeiz. Als er hier in Deutschland ankam, sagte ein Freund zu ihm, na du kannst hier im Prinzip, du musst nicht in der Industrie arbeiten, du kannst auch kellnern oder kochen. Da hat mein Vater gesagt, kochen? Ich habe in meinem Leben noch nicht am Herd gestanden. Daraufhin sagte der, alle Italiener können kochen oder singen in den Augen der Deutschen. Du musst also gar nicht groß in Vorleistung gehen. Das ist schon, so ist es. Ja, und er hat dann irgendwann, also mein Großvater kam auch aus der Gastronomie im weitesten Sinne. Der hatte irgendwo hier in Berlin eine Eckkneipe gepachtet. Und der sagte, ey Junge, mach alles, aber werd nicht Gastronom. Und als es dann soweit war, aber mein Vater gesagt hat, gut, ich will jetzt eine Familie ernähren, ich muss mich jetzt selbstständig machen, dann sagte mein Großvater, na gut, dann gebe ich dir mal einen guten Tipp für die Speisekarte. Und ich habe diese erste Speisekarte vom Il Gatto Pardo gesehen, was tatsächlich noch viele Alt-Berliner kennen.
Das ist
das war eins der ersten besseren, also der Restaurants für gut sozusagen. Mhm. Mein Großvater hat ihm also Ratschläge gegeben, wie diese Speisekarte auszusehen hätte. Da war unter anderem Toast Hawaii dabei.
Mmh, mit
ja,
der
man muss sich so.
Ja.
Genau. Und es gab aber auch sowas wie Boeuf Stroganoff oder Froschschenkel. Also alles, was man so dachte damals, gehört zur feinen Küche dazu. Und mein Vater hat dann nach und nach immer mehr italienische Gerichte reingemogelt. Mhm. Aber teilweise auch erfolglos. Also ich weiß noch, dass meine Mutter hatte mir erzählt, er hat für ein wahnsinnig teures Geld Radicchio importiert aus Italien. Und die Gäste im Restaurant haben dann gesagt,
oder?
Ja, genau, die Gäste haben gesagt, was ist denn das für ein Rotkohl bei uns im
und
Salat?
So bitter auch, ne? Er war ein bisschen zu früh.
Ja.
Kann man das sagen?
Naja, er war Pionier. Also ich würde nicht sagen, er war zu früh, sondern er hat so diese Welle eingeleitet, die danach kam und mitgeholfen, halt die italienische Küche in Deutschland zu etablieren. Das haben einige andere Gastronomen auch noch getan. Also hier in Berlin gibt es ja einige, unter anderem ja auch Franco Francucci, der ein bisschen nach meinem Vater kam, oder Massimo Manozzi oder auch die Brüder Balistreri vom La Cascina. Also es sind einige gewesen, die da Vorarbeit geleistet haben.
Jetzt hat er ja oder ist ja dieses bekannte und berühmte Restaurant in Dahlem gewesen, ne? Und also beziehungsweise da ist immer noch ein Restaurant drin. Und wie ist das dann aufgenommen worden? Ich meine, gut, es war ein Stadtteil, wo etwas Besserverdienende wohnen. Wie haben die das angenommen? Haben die erstmal so ein bisschen schräg geguckt oder gab es schon auch gleich so einen Run?
Also ich glaube, mein Vater kam genau in der Zeit mit seinem Restaurant auf den Markt, wo sich die Essgewohnheiten ein bisschen geändert haben. Also man ging früher zwar auch sonntags zum Beispiel, ging man dann gut essen, ne? Aber da wurde auf einmal gefragt, dass Essen auch so ein bisschen Erlebnis wird. Also man wollte irgendwie neue Welten kennenlernen und man wurde ein bisschen neugieriger auf das, was da in der Küche passiert. Und da ist er sozusagen reingegrätscht mit seinem Restaurant und das ist, glaube ich, von Vorteil gewesen, weil es waren auch wahnsinnig viele Promis da im Restaurant. Das war dann irgendwann so ein Selbstläufer. Man wollte, es war einfach für gut und um nicht nur zu essen und satt zu werden, sondern eben auch, um was zu erleben.
Und sich zu zeigen.
Und sich zu zeigen, genau.
Ich kann dir jetzt mal die Gegenseite spiegeln, wie es in einem deutschen Haushalt aussah. Ich bin mit meinen Eltern, mein Vater ist auch relativ früh gestorben, also ich war 14 und wir waren dann mal, weil wir ja Eisenbahner waren, sind wir mit dem Zug nach Italien gefahren. Das war ein Riesenabenteuer. Und meine Eltern hatten ganz viel Angst, dass sie überfallen werden und haben ihr Geld überall irgendwo versteckt, den Gürtel eingenäht und weiß der Geier was. Dann kamen wir zurück und stellten fest, ach, guck mal an, diese Italiener, irgendwie sind ja doch nicht alles nur Straßenräuber. Und meine Mutter ihr erster italienischer Kochversuch war dieser Bausatz Miracoli.
Ja, kannst großartig. Du dich erinnern? Natürlich kann ich mich an Miracoli erinnern.
Jede Italienerin hätte uns mit diesen Spaghetti erschlagen.
Das ist fast wie Ketchup.
Das ist schlimmer. Es war nicht mal süß. Was war da drin? Da waren Nudeln, Spaghetti, dann so ein Töpfchen Tomatensoße.
Ja, das war eigentlich keine Soße, Kräuter. Das war so ein Tomatenmark eigentlich, was man dann mit Wasser auffüllen musste.
So, und dann ein paar Kräuter und so ein Tütchen Parmesan.
Genau.
Und das war wahnsinnig spannend, diesen Bausatz irgendwie zu einer essbaren Masse zu machen.
Ja, genau.
Das war unsere Einstiegsdroge, italienische Küche. Wir reden von den, ich würde sagen, vielleicht 70er Jahren oder sowas. Kommt das hin?
Ja, das kommt hin. Das war tatsächlich die Zeit, da hatte ich mich ein bisschen mit beschäftigt, als ich das Buch geschrieben habe, so die veränderten Essgewohnheiten, genauso wie man halt gerne ins ausländische Restaurant ging, hat man dann auch angefangen, Tiefkühlkost zuzubereiten. Ja. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, mit der veränderten Rolle der Frau im Haushalt. Also Frauen gingen arbeiten, Frauen waren jetzt nicht nur wie in den 50er Jahren, das war ja dann mit Rotbäckchen, also die waren zu Hause und haben, oder Frauengold hieß das, glaube ich.
Frauengold.
Die Frau hat zu Hause mit dem Essen gewartet, bis der Mann kam und so. Das war in den 70ern, wandelte sich das, dann kamen irgendwie die Studenten dazu. Es gab irgendwie erste Fastfood-Gerichte, also zum Beispiel, wie heißt das, Wienerwald kam auf den
Markt.
Und McDonald's kam, glaube ich, Anfang der 70er auch nach München.
Wir haben eine Klassenfahrt gemacht von Münster nach Köln, um da in Köln in den McDonald's zu gehen.
Ja, ja.
Und der Vorwand war das Römische Museum. Ja,
das war aufregend.
Aber McDonald's, das war unser Ziel. Scheiß aufs Museum.
Weißt du auch, wann die chinesischen Restaurants gekommen sind? Weil da habe ich tatsächlich eine Erinnerung.
Ich glaube, das war tatsächlich noch früher. Also mein Vater ging wahnsinnig gerne mit uns in die chinesischen Restaurants. Und ich weiß noch, dass ich immer Herwa mit Mosel trinken wollte und immer nur Herwa mit Zitrone trinken durfte. Aber das war unglaublich aufregend. Auch das, da gab es auch am Kudamm gab es so ein chinesisches Restaurant, auch mit so roten Drachen und Brunnen mit Fischen drin und so. Das war halt auch diese Erlebnisgastronomie. Ne? Ja. Wo wart ihr denn immer?
Nee, ich bin ja nicht in Berlin geboren, sondern in Hamburg. Aber ich erinnere mich, dass das also auch Sonntag schön angezogen und dann sind wir da in dieses China-Restaurant gegangen. Und das hat dann auch so wieder voll alle Vorurteile bestätigt, weil als wir nämlich ankamen und geparkt hatten mit dem Auto, der Koch gerade aus der Küche guckte mit einem Messer in der Hand und es lief eine Katze über den Weg und er guckte der Katze so nach. Es gab so irgendwie so das Gerücht, dass in China ja auch Katzen und so weiter verarbeitet werden.
Da setze ich noch einen drauf.
Daraufhin habe ich dann erstmal vegetarisch bestellt.
Da setze ich noch einen drauf. In meiner Heimatstadt Münster wurde im Hof eines chinesischen Restaurants wurden ganz viele leere Hundefutterdosen gefunden.
Oh mein Gott.
Und ich weiß nicht mehr, ob das jetzt so ein urbaner Mythos ist oder so, ob damit jetzt im Keller die Hunde gefüttert wurden, die dann später süß-sauer auf dem Teller landeten. Oder ob das gleich zum Gericht verarbeitet wurde, keine Ahnung.
Ist ja heute top aktuell. Trump weiß ja auch, dass die ganzen Haustiere aufgegessen werden.
So sieht's aus. Aber lass uns nochmal ernst werden. Du hast es ja gerade erzählt von der Schule. Du warst das Ausländerkind.
Ja.
Würdest du sagen, das waren rassistische, diskriminierende Erfahrungen? Oder war das so, ich sag mal, im Rahmen von jungen Menschen, wie man sich halt so disst und mobbt?
Ja, also ehrlich gesagt, jein, das kann ich jetzt so genau gar nicht sagen. Ich denke, für Kinder ist ja alles, was nicht innerhalb der Norm ist, immer Angriffsfläche. Also ich war auch immer sehr groß, also ich war auch immer die Giraffe, ich war sozusagen die Spaghettifresser-Giraffe.
Also alles, was,
irgendwie anders ist als die Norm, wird ja schräg angeguckt und ich denke noch nicht mal, dass das bösartig war. Das war das Boot einfach Angriffs- und Diskussionsfläche.
Das war einfach fremd.
Ja, genau.
In der Schule, hast du da irgendwie drüber gesprochen oder warst du eher still und hast immer gedacht, hoffentlich geht das alles an mir vorbei? Hoffentlich lassen die mich in Ruhe oder hast du das?
Ja, also irgendjemand hat mich neulich mal gefragt, ob ich wahnsinnig stolz war und überall hausieren gegangen bin, dass mein Vater die Tiefkühlpizza erfunden hat. Und ich habe gesagt, nee, ich habe die Klappe gehalten, weil ich wollte eigentlich gar nicht, dass das so groß zum Thema gemacht wird. Denn wie gesagt, also es ist nicht also, so, dass ich mich jetzt…
Du willst
dazugehören. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich geschämt hätte für meine italienische Familie, aber es war schon so, dass ich eigentlich lieber… Ich hätte auch lieber gerne, wäre ich so eine Sizilianerin mit 1,60 und schwarzen Haaren und schwarzen Augen gewesen, als so. Also man möchte immer so im Mittelmaß mitlaufen, ja, wenn man Kind ist. Ja.
Ich kann das total nachvollziehen, weil mir ging das ja ähnlich, ja, weil ich auch so ein langer Lulatsch bin. Aber nun bist du in Berlin groß geworden, aber wie viel Berührung hattest du mit deiner italienischen Familie als Kind? Also habt ihr die besucht in den Sommerferien oder kamen die hierher?
Immer ja. Mercedes.
Ja.
Echt?
Mit dem Auto meines Vaters sind wir bis nach Sizilien gefahren, das stimmt.
Hammer.
Also wir sind allerdings, also die Autos sind so eine Sache für sich, das müssen wir gleich nochmal besprechen, weil das ist wirklich echt ein interessantes Thema. Aber wir sind bestimmt, also meine ersten 12 Lebensjahre sind wir tatsächlich jeden Sommer nach Sizilien gefahren und es war immer der gleiche Ablauf. Es war ein unglaubliches Hallo. Unsere Familie auf Sizilien war riesig. Also so viele Menschen, dass teilweise man schon sich nicht mehr erinnern konnte, wie die alle heißen. Und dann diese Küsse von den alten Frauen ohne Zähne, aber mit Bart. Und das war schon immer wirklich, und wir sind dann 3 Tage, glaube ich, durchgefahren, von Berlin bis nach Sizilien, mein Vater ohne Pause, total übernächtigt.
Mit Coca-Cola wahrscheinlich,
das war immer das Dopingmittel damals. Diese nicht Toffifee, wie heißt das?
Aber irgendwas mit Koffein drin, ne?
Genau.
Und viele türkischstämmige Menschen berichten, dass sie sich weder in der alten Heimat, in der Türkei, so richtig heimisch gefühlt haben, weil da waren sie die Deutschen und in Deutschland warst du die Italienerin.
Genau so.
Ich glaube, wer war das? Feridun Çalmoglu oder so hat das mal die Deutschländer genannt. Also so mit einem Bein hier, mit einem anderen Bein da.
Das trifft es ganz genau, ehrlich gesagt. Also du bist halt weder das eine noch das andere. Du bist immer so ein Zwitter. Und wenn du in Italien bist, fühlst du dich so deutsch, wie du dich niemals fühlst in Deutschland. Und wenn du in Deutschland bist, fühlst du dich total italienisch. Also es ist wirklich ein Spagat, was, glaube ich, aber sowohl alle Migranten als auch alle Kinder der ersten Generation dieser Einwanderer trifft. Also gerade die Kinder kriegen ja von beiden Seiten etwas mit. Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, dass man eigentlich mal so eine Art Verein oder eine Institution machen müsste, wo sich all diese Gastarbeiterkinder mal versammeln und überlegen, hey, wir haben nicht nur eine Kultur, sondern wir haben zwei. Wir können von beiden das Beste nehmen und daraus irgendwie was Neues schaffen.
Ja, allein die Tatsache, dass ihr 2 Sprachen könnt, ist ja schon mal ein Geschenk. Ne?
Also mein Vater hat ausschließlich Deutsch zu Hause gesprochen. Ausschließlich. Wir sind einsprachig erzogen. Einsprachig Deutsch. Und das war wirklich echt schade, weil ich musste mir das dann später sehr, sehr mühsam aneignen, als mein Vater schon lange tot war. Und ich habe es nie begriffen, aber meine Mutter hat mir das dann erklärt. Die hat gesagt, er wollte angepasst sein. Er wollte hier voll und ganz. Er hat sich zum Deutschsein bekannt und wollte voll und ganz sich ausschließlich mit dieser Sprache unterhalten, was teilweise sehr witzig war, weil er natürlich total ulkige Sachen rausgehauen hat. Als wir beim Essen waren, eine Freundin von uns war zu Besuch und er wollte eigentlich wissen, ob sie noch Hunger hat und fragte, Barbara, bist du noch appetitlich?
Also wir hatten Hatice Akün mal hier und die ja auch in Deutschland groß geworden ist und die hat gesagt, sie denkt Deutsch, aber ihr Herz ist türkisch. Ist das bei dir auch so?
So ist das. Also ich glaube gerade so die Emotionen, dieses wahnsinnig Emotionale, das habe ich tatsächlich mitgenommen aus dem Sizilianischen. Ja, hey, Kikato.
Wenn man alle Fingerspitzen einer Hand, das kann man im Podcast natürlich schlecht sehen, alle Fingerspitzen einer Hand so bündelt und dann die einfach so vor sich her schlenkert und den anderen vorwurfsvoll anguckt. Du wolltest noch die Autogeschichte erzählen.
Die Autogeschichte, ja. Also ich finde, die Autos sind tatsächlich ein wunderbares Mittel, um die Integration eines Menschen in ein Land darzustellen und auch seinen bürgerlichen Wohlstand. Mhm. Das heißt, wir fingen an, mein Vater hatte ganz am Anfang einen uralt Maggiolino, also ein Käfer-Cabrio, mit dem er das erste Mal mit meiner Mutter nach Sizilien gefahren ist. Dann später hatten wir, glaube ich, so eine Giulia oder Giulietta, irgendein Fiat. Und dann am Ende, als er es geschafft hat, also als er wirklich dann schon ein erfolgreicher Unternehmer war, gönnte er sich so ein Jaguar, so eine Limousine. Ich vergesse immer, wie die in Weinrot, so ein richtig behäbiges Modell und war wahnsinnig stolz darauf, ist damit dann nach Sizilien gefahren, hat sozusagen, da bin ich habe es geschafft. Ja. Leider hat er sich damit in Ragusa Ibla, wo die Straßen so klein sind, komplett eingezwängt und er musste dann mit diesem Riesengefährt die Treppenstufen runterfahren, was nicht ganz ohne war.
Ich glaube, das ist bis heute so mit diesen großen Autos in den kleinen Gassen italienischer Städtchen, oder?
Der Fiat 500 hat schon seine Daseinsberechtigung in Bergdörfern. Ich möchte mal einmal politisch werden. Ich meine, es ist so schwer für mich als Außenstehender zu beurteilen, ist das jetzt eine Erfolgsgeschichte? Weil ein offenbar sehr begabter junger Mann kommt in ein anderes Land und muss da erstmal unten anfangen, in der Gastro als Kellner. Der hätte doch wahrscheinlich mit dem, was er konnte, auch ein Medizinstudium hingekriegt, wenn er die Sprache gekonnt hätte.
Definitiv.
Das heißt, eigentlich ist er unterfordert geblieben. Andererseits hat sich seine Kreativität dann andere Wege gesucht. Aber ist das eine erfolgreiche Integrationsgeschichte, würdest du sagen?
Also ich würde sagen, wenn man es jetzt von der Arbeitsseite sieht, ist es schon erfolgreich gewesen. Also er hat sich hier schon, denke ich, zurechtgefunden. Er hat hier Freunde gefunden. Er hat hier ein Unternehmen gegründet. Er hat erfolgreich seine Restaurants geleitet. Auf der anderen Seite, denke ich, gab es schon Schwierigkeiten der Integration. Also viele der Italiener, die sind hier nie so richtig angekommen, was unter anderem auch am Essen lag. Das hört sich jetzt vielleicht sonderbar an, ist aber definitiv echt ein Faktor. Also ganz viele Italiener, die hierher kamen, hatten Stoffwechselprobleme.
Ach.
Ja, weil das einfach das Essen sie komplett überfordert hat. Also das Essen in Italien ist ja deutlich leichter, Mittelmeer-Diät.
Ja, klar.
Und hier dann mit Kartoffeln, Soße, Brot, also alles, was so auf den Teller passt. Ja. Aber um auf die Politik sprechen zu kommen, ich würde sagen, es war eine Erfolgsgeschichte. Wenn mein Vater länger gelebt hätte, wäre das sicherlich auch nochmal in hätte das nochmal neue Fahrt aufgenommen, aber durch seine Krankheit eben und seinen frühen Tod kam es dazu nicht mehr. Aber ich denke, er gehörte durchaus zu den Integrierten.
Woran ist er gestorben?
Stoffwechsel, Diabetes. Ja, das war damals ein echtes Problem.
Und du würdest sagen, das hat auch was mit dem Länderwechsel vielleicht zu tun gehabt?
Ja, denke ich schon. Also ich habe immer gesagt, das ist, als ob man so ein Carubo, das sind diese Johannesbrotbäume auf Sizilien, die gedeihen wirklich nur auf Sizilien. Wenn man den nimmt und in den Norden verpflanzt, dann gehen die auch ein. Und ich ist tatsächlich hört man das ganz oft. Und ich habe jetzt auch als Resonanz auf meinem Buch mit ganz vielen auch Gastarbeiterkindern gesprochen, deren Eltern das auch hatten. Also das ist wirklich eine, denke ich, eine Zivilisationskrankheit, die über diese...
Hörst du zum ersten Mal? Ja. Wusstest du das?
Ja, doch, ich habe das schon mal gehört. Okay. Aber du hast vorhin gesagt, du warst 12, als dein Papa gestorben ist. Was hast du noch so für dich für Erinnerungen an ihn? Weil ich stelle mir so vor, wenn man ein Restaurant hat und dann noch Tiefkühlpizza, also den Teig vorher backt und dann das ganze Prozedere und dann ja nicht so auf großem Fuße, würde ich jetzt denken, du hast ihn nie gesehen.
Ich habe, also mein Vater hat sich auf jeden Fall Zeit für uns genommen. Wir haben, also mein Bruder und ich, wir haben einige ganz spezielle Erinnerungen an meinen Vater. Also mein Bruder sagte, besonders ist an ihm gewesen, und der war 7, als er starb, ne? Besonders ist an ihm gewesen, dass der immer die Hosentaschen voller Kleingeld hatte, damit, falls irgendein Fahrgeschäft kommt, er uns Kinder darauf setzen konnte und wir irgendwie Karussell fahren oder was auch immer. Ich erinnere mich immer sehr gerne an die Geschichte mit dem Daumen. Also er hatte nur einen halben Daumen, weil der als Kind von einer Patrone abgerissen wurde, die noch auf dem Land lag vom Krieg. Und der hat mit uns immer dieses Fingerspiel gespielt, dass man so den halben Daumen abschraubt. Wenn man so das obere Glied an das untere ranhält und dann so tut, als würde man es abdrehen, und dann zeigte er uns Kindern das, und dann waren da so zwei Knochenspiele Stümpe, die da rausragten. Und ich habe immer versucht, das nachzumachen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch irgendwie funktionieren. Als ich es dann aber später rausgefunden hatte, war ich echt sauer.
Ja, er hat da mit unfairen Mitteln gespielt. Ja. Ich muss noch mal politisch werden. So wie dein Vater gibt es heute auch Millionen Menschen, die irgendwo auf der Welt leben, wo sie nicht so gute Bedingungen haben und für die Deutschland vielleicht immer noch das gelobte Land ist. Und wir haben jetzt gerade an der italienischen Küste ein Unternehmen namens Frontex, was die alle wieder zurückschiebt in ihren Schlauchbooten. Ist dein Vater ein Beleg dafür, dass Einwanderung positiv ist? Ja. Wenn dich jetzt die Bundesinnenministerin anruft und sagt, Frau Di Stefano, Sie kennen das doch aus Ihrer eigenen Biografie, wie sollen wir Integration organisieren? Was würdest du heute machen?
Also ich würde heute sagen, in dem Moment, wo die Leute Arbeit haben und sich integrieren, indem sie die Sprache sprechen, ist alles möglich. Mhm. Also wir haben ja genug Arbeitsplätze. Mhm. Ich denke schon, dass das ein guter Ansatz ist. Aber es muss eben die Bürokratie einfach wegfallen. Es muss einfach sofort Arbeit geschaffen werden, damit die Leute ankommen. Ich glaube, ohne Arbeit kommt man nicht an. Also indem man einfach so eingefügt wird in einer Blase in einem fremden Land und unter sich bleibt, das ist ja auch noch ein Problem, können die Leute hier keinen Fuß fassen und auch keine Freunde gewinnen. Und dann spielt die Sprache einfach auch eine fundamentale Rolle.
Mhm. Weil ich denke nämlich auch gerade so an diese ersten Gastarbeiter, die kamen. Da gibt es so Bilder in München, wo da Menschen stehen, die die in Empfang nehmen, weil sie gerade jemanden suchen.
Handwerker, Gastwirte.
Ja, alles. Ja. Und das ist ja ein ganz anderes Willkommen heißen. So von wegen, wir freuen uns, dass ihr da seid, als jetzt das heutzutage, wo du mit Schleuserbanden
oder erstmal hier
oder ohne Ende
bei Behörden, Aufnahmeheime und so weiter.
Genau, also das war damals sogar noch krasser. Die haben dieses Anwerbeabkommen geschlossen, der deutsche und der italienische Arbeitsminister. Und es war einfach so, dass in Italien die Arbeitslosigkeit gerade im Süden eklatant war.
Ist ja immer noch so, ne? Im
Süden. Ja, also dadurch, dass die Böden da jetzt ziemlich ausgelaugt sind und die Landwirtschaft, da hilft jetzt nur noch Tourismus.
Selbst die Mafia haut da ab, ne? Ja. Was da nichts mehr zu holen gibt, alles ausgesaugt.
Genau, und dann haben die sozusagen gleich vor Ort, also in Italien, die Männer sortiert und in Kategorien eingeteilt, auch gesundheitlich untersucht, ob die taugen, was ich irgendwie echt ein gruseliges Bild finde. Und denen wurde das Zugticket bezahlt und dann sind sie ab nach Köln. Und dort wurden sie dann schon von den entsprechenden Einweisern in Empfang genommen, in Busse verfrachtet und direkt in das entsprechende, in die entsprechende Firma. Also meistens halt Industrie, aber auch Straßenbau, natürlich Gastronomie, aber die haben das weniger organisiert. Das waren dann eher die, die übrig geblieben sind. Die gingen dann in die Gastro. Mhm.
Also es war nicht so, dass das jetzt alles super menschenfreundlich war. Ne? Ich erinnere mich an die Industriereportagen von Günter Wallraff aus der Zeit. Das waren überwiegend Italiener, die dann so ganz miese Reinigungsjobs in irgendwelchen Kläranlagen und ich weiß nicht, was Atomkraftwerk ist.
Ganz furchtbar. Also da gab es wirklich, das waren echte Knochenjobs und die hatten auch keine besonders komfortablen Bleiben natürlich. Also es gab damals auch eine große Wohnungsnot und da wurden dann Baracken gebaut. Also wer Glück hatte, kam in eine von den kleinen ein- bis zwei Zimmerwohnungen, die hochgezogen wurden. Die durften dann auch die Familie nachholen und so und ansonsten wohnten die Männer in Baracken, hatten eine Gemeinschaftsküche, haben zusammen gekocht und alles, was sie an Geld eingenommen haben, ging zur Familie nach Italien.
Jetzt hat ja dein Buch diesen schönen Titel Nostalgia Siciliana. Und wahrscheinlich
kurz vorbei. Nostalgia Siciliana. Ja. Ich habe dem Verlag gesagt, das kann kein Mensch aussprechen.
Nostalgia Siciliana.
So, okay. So. Was mich interessiert, dieses Buch kommt jetzt auf den Markt und es ist schon, also der Verlag sagt, okay, wir machen Spitzentitel draus. Hättest du damit gerechnet, dass das so einen Lauf hat? Weil ich sehe dich, wir sind ja auch über Facebook und so befreundet und Instagram bist du auch. Ich sehe dich andauernd irgendwo in der Republik lesend in den wildesten...
In jeder Pizzeria in Deutschland bist du schon aufgetreten.
Also ich war total überrascht, was das für Wellen geschlagen hat. Es hat mir riesen Spaß gemacht, diese Lesungen zu halten. Ist wirklich toll, weil man eben mit den Lesern einfach in Kontakt kommt und reden kann und Fragen beantworten kann. Das hat echt großen Spaß gemacht. Nein, ich hätte nicht gedacht, dass es solche Wellen schlägt.
Und wie viele Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, kommen da? Also Du stehst ja stellvertretend auch durchaus für eine Generation, ne?
Absolut.
Ihr seid ja ganz schön viele.
Absolut. Also ich muss sagen, die weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt nur zu den Lesungen kommen, aber ich hatte sehr viel Leserpost. Mhm. Also mir haben viele, vor allem Frauen, lustigerweise geschrieben, die gesagt haben, ey, das war bei mir genauso. Mein Vater ist Grieche oder meiner war auch Italiener oder meiner ist Türke. Und das war wirklich, und denen ging das halt allen genauso. Also sowohl dieses Ankommen in der Fremde und dieses zwischen den Stühlen sitzen, das ist tatsächlich egal, welche Nationalität man hat, ist tatsächlich immer das Gleiche, ja.
Und hat diese Akin, von der du gerade geredet hast, Schatz, die hat ihr Buch, wie hieß das denn, einmal Hans mit scharfer Soße. Das ging darum, also Hans war der deutsche Mann, der ihr als türkischstämmiger Frau irgendwie so ein bisschen lahmarschig war. Und deswegen Hans mit scharfer Soße, also auch dieses Deutsch-Türkische, weißt du? Also das Thema ist so ähnlich, das Leben in zwei Welten, aber es gibt jetzt keine riesengroße Literatur dazu, oder? Ihr seid eher so Solitäre, die dieses Thema bearbeiten.
Also ich muss auch sagen, ich habe das bisher diese, wir sind ja jetzt dann die erste Generation, die danach jetzt erwachsen geworden, also wir sind ja schon ein bisschen mehr als erwachsen, aber die so jetzt herangewachsen ist zwischen diesen zwei Welten.
Ja.
Und ich habe da zu auch bisher nicht so viel gefunden. Ich weiß, dass der, oh Gott, wie heißt der denn nochmal, Tabrin Sambrea oder so, dieser Schauspieler hat auch über seine Familiengeschichte was geschrieben und Oliver Masucci hat auch was geschrieben. Das sind alles auch so Ansätze, denen geht das im Prinzip ähnlich. Also man sieht, dass da Bedarf besteht, also auch Redebedarf besteht unter dieser.
Weiß man, wie viele italienischstämmige. Du bist Deutsche, du hast einen deutschen Pass.
Ich habe leider einen deutschen Pass, ja.
Also weiß man, wie viele es von euch gibt?
Nein, ehrlich gesagt, also ich habe das irgendwann mal nachgelesen, weil ich wissen wollte, wie groß diese italienische Kommunita in Deutschland und auch in Berlin ist. Kann das aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr abrufen, aber es war... Wenn man dann die Nachfahren dieser Einwanderer natürlich mit dazu nimmt, ist das eine riesengroße, das habe ich dem Verlag gesagt, ich habe gesagt, ey, ihr habt eine riesengroße mögliche Verkaufsgemeinde da.
Genau, ja, absolut.
Aber jetzt nochmal, du schreibst an diesem Buch, es ist ja deine Geschichte auch, weil du spielst ja auch eine Rolle in dem Buch, wenn auch mit einem anderen Namen.
Ja.
Wie hat sich das dann entwickelt beim Schreiben? Also hattest du irgendwann das Gefühl, das schreibt dich? Das erzählen ja manchmal auch Menschen.
Ich bin in diese Geschichte reingefallen und war irgendwie da drin so versunken, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich bin eigentlich da mehr zu Hause als im echten Leben. Mhm. Und als ich den letzten Satz geschrieben hatte, habe ich mich unglaublich alleine gefühlt, weil ich mich an diese ganzen Menschen so gewöhnt hatte. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, mein Vater wäre wieder lebendig. Mhm. Ich habe dieses Landhaus, was wir da auf Sizilien zurücklassen mussten, habe ich sozusagen wieder in meiner Erinnerung wieder ins Leben gerufen. Und ich war wahnsinnig traurig, dass ich da wieder ausziehen musste, jetzt gedanklich. Also das war schon, ich war da sehr drin, ja.
Das klingt aber so, als ob du jetzt dringend weiterschreiben müsstest.
Ich möchte
aus
unbedingt.
Aus therapeutischen Gründen schon.
Ja, absolut. Also die Familiengeschichte ist ja nun auch tatsächlich abschließend aufgeschrieben. Aber ich habe tatsächlich von Freunden eine andere auch Gastarbeitergeschichte gehört, diesmal eine Frau, also aus der Sicht einer Frau, was mir auch wahnsinnig spannend vorkommt und das möchte ich gerne aufschreiben. Da habe ich jetzt angefangen zu recherchieren und werde jetzt dann demnächst loslegen, hoffe ich.
Und ein Kochbuch machst du auch noch gerade, ne?
Ja, das hat sich ehrlich gesagt einfach so ergeben, weil ich hatte für mein Buch, ich habe eine Internetseite, nostalgiasiciliana.de und darauf ist dieses kleine Heftchen als PDF zum Download. Und da sind unsere Familienrezepte drin. Also da gibt es so diese ganzen Klassiker von meinem Vater auch. Toast Hawaii.
Jetzt weiß ich, was wir zu Weihnachten machen.
Ja, Hawaii ist ja eine italienische Insel, wie wir alle wissen.
Genau. Jedenfalls habe ich dort dieses kleine Kochbuch gemacht und dann merkte ich, boah, das macht total Spaß, so diesen alten Rezepten, die es da teilweise gibt, die Anekdoten aufzuschreiben, also wie zum Beispiel mit dem Radicchio und so, aber auch diese, die die Entwicklung der Gerichte im Laufe der Zeit. Also zum Beispiel die echte Carbonara hat ja zum Beispiel überhaupt nichts mit Sahne zu tun, wie das hier bei uns gemacht wird. Und das sind halt so Sachen, die sich im Laufe der Zeit so eingebürgert haben. Und ich mache das zusammen mit dem Franco Francucci vom Kudamm, der Sohn von Francucci Senior, der auch mit meinem Vater befreundet war. Und wir wollen halt die Gerichte und die Anekdoten dazu und alte Fotos.
So ein bisschen Otto Lengi, so die Geschichte hinter den Gerichten.
Ja, also das sind schon die Geschichten hinter den Gerichten. Otto Lengi würde ich jetzt mich nicht unbedingt vergleichen
auch nicht.
Think big.
Aber das Ding soll heißen Die Küche unserer Väter und ich finde, das trifft das Ding einfach ungemein, weil das nicht nur eben für die italienischen Zuwanderer gilt, sondern es ist einfach allumfassend. Genau so.
Hast du deinen Vater noch mal neu kennengelernt jetzt durch dieses Buch?
Unbedingt. Also ich habe so viel über ihn kennengelernt. Also dadurch, dass ich mich auch so in seine Rolle reinversetzt habe und das so gelebt habe, dieses ganze Ding. Also mir hat mein Onkel kurz vor seinem Tod, das war sein älterer Bruder von der ersten Frau meines Opas, der hat mir einen Stapel Zettel gegeben vor seinem Tod und sagte, ich habe hier ganz viele Geschichten über deinen Vater aufgeschrieben, die wirklich passiert sind. Bitte mach was draus, nimm die und bewahr sie gut auf. Vielleicht kannst du irgendwas für deinen Vater tun. Und genau das habe ich dann gemacht. Also diese Geschichten haben tatsächlich, sind eingeflossen in dieses Buch. Und ich habe die tatsächlich alle berücksichtigt und bin ganz glücklich darüber, die zu haben.
Gibt es eine Übersetzung ins Italienische?
Ich würde so gerne, dass das ins Italienische übersetzt wird, weil natürlich meine gesamte sizilianische Verwandtschaft.
Das wäre meine Frage gewesen.
Also alleine dafür würde es sich lohnen zu drucken, weil es so viele sind. Aber nein, bisher gibt es noch keinen Verlag dazu. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das im Moment etwas schwierig ist, die Übersetzungen zu verkaufen. Also zumindest meinte das der Verlag, dass die Italiener da sehr zurückgenommen sind im Moment. Warum auch immer. Also in Italien gibt es deutlich mehr Buchläden als bei uns, habe ich festgestellt. Ja. Ja, aber man weiß nicht, vielleicht kommt es ja noch.
Und was haben deine Söhne? Haben die das alle schon gelesen?
Sie behaupten es zumindest. Also ich muss auch dazu sagen, dass meine Mutter es gelesen hat und zwar genau einen Abend vor der Buchpremiere. Und ich hatte die ganze Zeit, also wenn man sich erinnert an, oh Gott, was hast du da für einen Scheiß geschrieben? Ich hatte so einen Bammel davor, wenn sie das liest, weil sie spielt ja eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Und sie hat es geliebt und sie hat es gleich danach nochmal gelesen. Und das ist für mich die größte Auszeichnung, die es überhaupt geben kann. Meine Jungs, die haben das sowieso geliebt. Also die hatten nun endlich die Geschichte ihres Nonno schriftlich.
Und jetzt lassen sie dich damit in Ruhe oder redet ihr immer noch darüber?
Nö, also jetzt ist es eigentlich geklärt, würde ich sagen. Wenn sie was wissen wollen, schlagen sie nach. Ja.
Sehr schön. So, Schatz, deine Killerfrage zum Schluss.
Ja, ich würde gerne noch von dir wissen, was dir Mut macht.
Was mir Mut macht? Ich glaube, anhand des letzten Jahres hat mir Mut gemacht, dass man sich immer wieder neu definieren kann, auch wenn man denkt, dass man eigentlich schon ganz eingefahrene, feste Bahnen hat. Aber bei mir ist so viel Neues passiert, was mich so inspiriert hat und das, was mich auch so befruchtet hat, wiederum neue Wege einzuschlagen, dass ich glaube, das ist das, was einem am meisten Mut macht, ja.
Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, das kann ich nicht, ganz am Anfang?
Das Buch zu schreiben.
Das schaffe ich nicht, das darf ich nicht. Hast du an dir selber gezweifelt für eine Sekunde?
Ja.
Also und was hat dich dann über die Hürde gebracht? Was war der Gedanke, ich mache das jetzt?
Das war der Spaß am Schreiben.
Okay.
Also das war wirklich etwas, es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dachte, wenn es mir so einen Spaß macht, kann es nicht verkehrt sein.
Halleluja.
Und jetzt ganz zum Schluss, liebe HörerInnen, wir brauchen noch eure Hilfe, weil das Buch von Patricia, das ich auch unten in die Shownotes schreibe, dafür kann man jetzt
voten. Genau.
Und zwar wo?
Bei Lovely Books. Es ist nominiert für den Lovely Books Community Award 2024 in der Kategorie Unterhaltung. Und es wäre super, wenn möglichst viele ihre Stimme abgeben.
Und das geht so, man geht bei Lovely Books auf die Seite, da findet man diesen Wettbewerb.
Genau, das kommt gleich vorne. Allerdings muss man sich vorher registrieren, aber okay. Das schadet auch nichts, weil das gibt immer tolle Buchpakete dazu gewinnen. Also das ist wirklich echt eine schöne Sache.
Also ihr Menschen da draußen, auch wenn ihr eine Geschichte habt, die irgendwie so in die Richtung geht, italienische Vorfahren oder so, schickt uns das bitte über, am besten über Instagram oder auf den üblichen Wegen.
Und wir verlosen ein Buch.
Ja, auf Deutsch.
Und die Frage, die HörerInnen beantworten muss, wenn sie oder er das Buch haben möchte. Darfst du jetzt sagen, Patricia?
Auweia. Gut, soll es eine schwerere Frage sein?
Unbedingt.
Okay, wie heißt die sizilianische Version der Pizza?
Also wir gewinnen es schon mal nicht.
Oder Adriano Celentano.
Soll ich die Lösung einfach hinterher sagen?
Auf gar keinen Fall, so auf gar keinen Fall.
Nur uns.
Patricia Di Stefano, nicht ganz spät, aber etwas später berufene Bestsellerautorin. Freut mich immer wahnsinnig, dass sowas möglich ist, so aus dem Nichts. Ja? Ganz toll, Nostalgia Siciliana.
Perfekt.
Ein Buch, das ihr alle kaufen sollt. Schön, dass du da warst.
Vielen,
danke.
Vielen Dank. Und vielleicht für Weihnachten ja noch eine Idee.
Unbedingt.
Ich danke euch.
Ein Podcast von Funke.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one size fits all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.